München mit Ö, der Podcast aus dem Münchner Rathaus. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von München mit Ö. Heute haben wir den Jürgen Müller von der BMBI zu Gast bei uns. Herr Müller, würden Sie sich bitte vorstellen?
Mein Name ist Jürgen Müller. Ich bin der erste Vorstand des Bundes Münchner Bürgerinitiativen. Um das BMBI-Rätsel zu lösen, ist ein eingetragener Verein, gemeinnützig, und fasst die Münchner Bürgerinitiativen mit einem Dach zusammen.
Jürgen, wir duzen uns ja, wir kennen uns ja schon einige Jahre. Wann wurde das BMBI gegründet und was waren die Gründe, um es zu gründen?
BMBI wurde im November des Jahres 2021 gegründet und es ist relativ einfach, warum. Wenn man sich überlegt, was vorher war, waren die Bürgerinitiativen im Endeffekt in einem Netzwerk, in einem gewissen Netzwerk verbunden, ganz locker, und haben sich manchmal miteinander unterhalten. Und bei den Unterhaltungen ist dann rausgekommen, dass es wesentliche Gemeinsamkeiten gibt. Gemeinsamkeiten, die sehr stark dominiert werden von Verkehr, von Bauen, wo die Bürgerinitiativen festgestellt haben, Mensch, da ist was, wo wir gemeinsam was tun können, wo wir gemeinsam für oder gegen sein können, weil man sagt immer, Bürgerinitiativen sind immer gegen was. Man könnte auch sagen, Bürgerinitiativen sind fast immer für etwas. Und ja, das war dann die Thematik, wo wir gesagt haben, wie fassen wir das am besten zusammen? Und haben gesagt, okay, es braucht irgendeinen Rahmen, damit das Ganze auch verstanden wird und damit das Ganze auch akzeptiert wird. Und so ist dann der BMBI gegründet worden im Weißen Bräuhaus hier in München. Zu Abendstunden haben sich eben die 7 Leute zusammengefunden und haben diesen eingetragenen Verein gegründet. Und alle diese Leute waren zu dem Zeitpunkt entweder Mitglieder von Bürgerinitiativen oder auch Vorstände von Bürgerinitiativen.
Und wie viele Mitglieder habt ihr jetzt insgesamt?
Derzeit sind es, wie viele Mitglieder? Jetzt ist eine sehr gute Frage. Weil unsere Mitglieder sind ja zum Wesentlichen Bürgerinitiativen. Bürgerinitiativen können jetzt wieder in einer Vereinsform organisiert sein oder lose, eigentlich ein loses Netzwerk, das an einem Thema orientiert ist. Aus dem Grund ist es immer sehr schwer zu sagen, wie viele Menschen stecken dahinter. Wir können nur sagen, wir haben jetzt etwa 14 bis 15 Bürgerinitiativen, und was man nicht glaubt, es gibt auch viele Leute, die freiwillig zahlen, Beitrag zahlen, als Einzelpersonen, weil sie einfach von den Themen, die dort angesprochen werden, angetan sind und auch sehen, dass wir was voranbringen.
Zu den Themen: seid ihr als BMBI neutral? Nehmt ihr alle Bürgerinitiativen auf in München, egal welches Thema, oder habt ihr eine Agenda, eine Ausrichtung?
Die Ausrichtung ist, ich kann fast von unserem Flyer ablesen, unsere Ausrichtung ist relativ klar. Fokus auf Gesundheit und Lebensqualität der Menschen. Der zweite, gesunde Stadtklima statt Hitzestress. Das dritte, echte Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe statt Bürgerplacebo. Das werde ich nachher noch mal ein bisschen näher erläutern. Neues Gewerbe schafft selbst die nötigen Wohnungen. Stadt München schafft Platz für mehr Gewerbe. Planen und bauen für das Wohl der Menschen statt für das Wohl von Investoren. Tragfähige Konzepte statt planlosem Zuzug. Grüne Oasen in der Stadt und am Stadtrand statt Versiegelung um jeden Preis. Planen mit der Region statt Münchner Wachstum als Dogma. Was steckt da dahinter, wenn man es genau nimmt? Eigentlich ist es eine Kette. Wenn wir alles zubauen, dann wird unsere gesamte Umgebung für Menschen unattraktiver. Unattraktiver heißt, die Luft wird schlechter, der Lärm wird stärker, Feinstaub an sich ist ja eh ein Thema in München derzeit. CO2 ist ein Thema allgemein, wenn wir weiterbauen, die ganze graue Energie. All diese Dinge zusammengenommen führen zum Schluss dazu, dass die Lebensqualität in München sinkt. Und wenn man hinschaut, sie sinkt ja tatsächlich. Es werden immer mehr Leute, die Wohngebiete werden immer wärmer. Also die Erwärmung ist ein deutliches Zeichen, dass irgendetwas nicht stimmt. Die Grünflächen werden immer weniger. Kommen wir auf das Thema, was bewirkt Grün auch für die Psyche des Menschen. Sprich, am Ende der ganzen Kette steht immer der Mensch als solches, der sich selbst sein Lebensumfeld zerstört oder angreift. Zerstört ist ein bisschen hart gesagt. Und wir sind eben, wenn man es jetzt wieder runterbricht, für ein lebenswertes, gesundes München. Und dafür stehen wir. Und die Initiativen, die auch dafür stehen, die nehmen wir auf.
Ja, ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also ich denke, dass ich für alle spreche, die schon mal auf Bürgerveranstaltungen waren. Also ich persönlich war im letzten Sommer in Perlach bei einer Veranstaltung, wo es um die Bebauung der Bögelwiese ging. Und da wurde ich von Bezirksausschussmitgliedern tatsächlich so als NIMBY beschimpft, also not in my backyard, als wären wir einfach gegen Entwicklung bei uns vor der Haustür, obwohl ich gar nicht in Perlach wohne, sondern einfach finde, dass auch die Perlacher eben Wiesen zum Spielen etc. verdient haben. Und Sie haben jetzt Punkte aufgezählt, wo eigentlich ja niemand dagegen stimmen dürfte, der für den Stadtrat das Wohl der Menschen im Kopf haben sollte. Aber wurden Sie auch schon mal irgendwie angegangen?
Das sind Standardvorwürfe, das Not-in-my-backyard-Syndrom. Es wird einfach nicht verstanden, dass eigentlich der Bürger, der in München lebt, auch weiter in München leben will und möglichst gesund in München leben will und dass danach ja auch noch welche kommen, die auch schon in München leben, die noch relativ klein sind. Also für mich ist es eine Sache, die auch sehr stark mit Kindern und Enkeln dann, wir müssen ja weiterdenken, was bedeutet das für sie? Und wir sagen ja nicht, dass wir gegen Entwicklung sind. Wir sind gegen Fehlentwicklungen. Wenn ich mir anschaue, gerade wenn es immer um dieses Bauendogma geht, alles, was die Stadt heute vor sich herträgt, läuft immer in die Richtung, wir brauchen mehr Wohnungen. Ja, nur brauchen wir die Wohnungen tatsächlich auf dem letzten Grün, das es in München noch gibt? Oder können wir uns auch mal intelligent damit befassen, wie wir die ganzen einstöckigen Aldis, Lidls, Reves oder wie sie auch immer heißen mögen und sonstigen Gewerbe vielleicht mit Wohnen überbauen, dass dort auf diesen Gebäuden wiederum Wohnungen entstehen können? Warum denken wir nicht mal darüber nach? Warum könnten nicht die großen Parkflächen entsiegelt, also Parkplatzflächen, Entschuldigung, entsiegelt werden und wir dafür tatsächlich das Grün vor der Haustür schaffen? Autos, überhaupt kein Problem, bringen wir in der Erdgeschosszone unter. Ständern wir auf, haben wir am Dantebad gezeigt, wie es geht. Also es gibt viele Möglichkeiten, auf dem vorhandenen, schon versiegelten, schon genutzten Grund eine Menge Wohnen zu schaffen. Nur, jetzt geht es wieder weiter. Reicht das? Nein, es reicht natürlich nicht, wenn ich davon ausgehe, dass München einfach so planlos weiter wächst, wie es heute wächst. Sprich, planlos heißt, es kommen Menschen und für die werden Wohnungen gebaut. Das Dumme ist, je mehr Wohnungen ich baue, desto mehr Menschen kommen. Wo ist jetzt bitte das Ende des Ganzen? Können wir ein zweites München auf München draufbauen? Nein, wird schwierig. Das heißt, irgendwann ist einfach der Münchner Grund erschöpft. Wenn wir die heutigen Maßnahmen nehmen, die alle in Planung sind, Freiham im Westen als Muster, dann machen wir weiter im Norden, dann machen wir weiter mit der SEM Nordost. Es bleibt bald nichts mehr für München. Und die Frage ist ja auch, wie lebenswert ist dieses München dann noch? Man sagt immer, wir schaffen ja Grün. Thema Grünerhalt. Ja, wir schaffen Grün auf Dächern, wir schaffen Grün an Fassaden. Ist es das Grün, was der Mensch sucht? Ich glaube weniger. Schafe auf dem Dach sind, glaube ich, auch nicht die letzte Lösung oder die beste Lösung. Wie im Werksviertel, kann man ja mal machen als Gag. Aber lieber sind mir Schafe im Grüngürtel, die Leute dann auch wirklich psychisch erfreuen. Physisch können sie spazieren gehen und sehen dabei noch was fürs Auge, für die Psyche, nämlich Schafe, Tiere, Landschaftsschutzgebiet, Ackerflächen, darauf auch wieder Tiere. Also ja, es können noch Wohnungen gebaut werden. Nein, es sollten keine mehr im Grüngürtel gebaut werden.
Nochmal zurück zu dem Vorwurf, die Bürgerinitiativen wären NIMBYs, also würden not in my backyard, also nur Einzelinteressen vertreten. Ihr als BMBI seid ja über, mit euren Mitgliedern über ganz München verteilt. Entkräftet das nicht allein schon den Vorwurf, ihr vertretet Einzelinteressen?
Das ist aber genau der Punkt. Man geht immer auf die Partikularinteressen raus. Statt zu sagen, pass mal auf, was sind die Interessen der Münchner Bürger? Die einzelnen Initiativen werden einzeln angegangen mit diesem Vorwurf. Statt mal zu überlegen, warum sind eigentlich so viele Bürger heute oder warum stehen so viele Bürger heute gegen Nachverdichtung und für Grün auf? Weil ich sage immer, gegen ist ja auch für etwas. Das heißt nicht für den Erhalt des Alten, sondern man muss sich ja mal überlegen, in welcher Zeit leben wir denn heute? Ist jetzt Erhalt von Grün das Alte oder ist es eine zwingende Notwendigkeit? Not in my backyard ist gut gesagt. Was ist der Backyard? Der Backyard ist unser aller Backyard. Der Grüngürtel gehört uns allen. Der Grüngürtel ist etwas, was München braucht. Grün braucht München. München braucht Grün. Wir können nicht hergehen und können sagen, wir bauen jetzt eine Mauer außenrum und da rein stecken wir jetzt die Menschen, da rein bauen wir jetzt und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also not in my backyard ist ein Vorwurf, der trifft einfach nicht, weil wie gesagt, wir machen ja Vorschläge, wie man es anders machen kann.
Naja, wir sprechen jetzt über Stadtplanung, ja. Und die wird ja hierherin entschieden, hier im Münchner Rathaus. Wie ist da eigentlich die Zusammenarbeit zwischen euch, der BMBI und dem Stadtrat oder auch dem Bezirksausschuss, der ja zwar wenig entscheiden kann, aber zumindest Stellungnahmen abgibt, die zumindest abgedruckt in den Vorlagen dann drinstehen? Wie läuft das?
Wie läuft das? Wenn ich jetzt, ich fange mal bei den Bezirksausschüssen an. Die Bürgerinitiativen sind ja im vorpolitischen Raum unterwegs. Der Bezirksausschuss ist ja eigentlich das erste politische Organ vor Ort. Und es ist extrem unterschiedlich, wie die Bezirksausschüsse agieren. Es gibt Bezirksausschüsse, die letztendlich sehr stark von einer Parteidisziplin geprägt sind, wo also tatsächlich durchgestochen die Parteilinie vertreten wird. Es gibt Bezirksausschüsse, die haben tatsächlich eine eigene Meinung. Kann man nicht konkret sagen, müsste man von Fall zu Fall anschauen. Zusammenarbeit mit dem Stadtrat. Wir sind gerade dabei, das überhaupt zu etablieren. Es gibt viele Kontakte in den Stadtrat. Vielleicht noch kleine Nebenbemerkung. Ich selbst bin parteilos. Meine Stellvertreterin ist bei der CSU. Andere sind bei den Grünen. Das heißt, es ist nicht so, dass nur eine Partei da vertreten wäre oder gar keine Parteien. Sondern wir legen einfach Wert darauf, dass das ganze Spektrum auch im BMBI abgebildet wird, weil sich das Spektrum auch in den Initiativen wieder fortsetzt. Da sind genauso ÖDP-Mitglieder wie Grünen-Mitglieder, wie CSU, wie SPD. Es geht einfach darum, bestimmte Themen zu bewegen. Und die Themen sind erstmal parteineutral. Sie werden dadurch zu Parteithemen, wenn man feststellt, dass es bestimmte Themen gibt, die einfach nicht berücksichtigt werden. Und für mich ist immer erstaunlich, wie manche Stadtratsfraktionen, die Farben vor sich hertragen, die irgendwie so grün aussehen, am Ende dann doch eher das Graue bevorzugen. Also das Graue, davon spreche ich von Beton, spreche ich von Bauen. Da spreche ich auch von der Missachtung von eigenen Beschlüssen oder dem Nicht-Mittragen von eigenen Beschlüssen. Siehe das Thema Grünerhalt, wo ich einfach der Meinung bin, es kann nicht sein, dass im Stadtrat Dinge beschlossen werden und dann aber unter Abwägungsgesichtspunkten wieder unter den Tisch fallen. Wobei, kleiner Nebensatz, Grünerhalt für mich ist auch braun-grün. Im Winter ist halt nun mal Ackererde braun. Im Sommer ist sie grün. Das ist für mich grün. Das hat jetzt mit dem Flächennutzungsplan und ob da jetzt dort steht GA, also grün allgemein, hat das wenig zu tun. Wenn dort steht landwirtschaftliche Fläche, dann ist es eine landwirtschaftliche Fläche, dann ist es für mich grün. Die ist erstmal zu erhalten. Denn wir wollen, wiederum Aussagen von bestimmten Parteien, wir wollen ja auch, dass im Grüngürtel, das ist ja jetzt wieder der Grüngürtel, die landwirtschaftliche Fläche, dass dort Nahrung für München erzeugt wird.
Wenn man jetzt eure Mitgliedsvereinigungen anschaut, Bürgerinitiativen, dann hat man das Gefühl, es sind viele in, um den Stadtrand herum, nahe des Grüngürtels zu verorten und nur einzelne innerstädtisch. Und auf der anderen Seite hat man als Stadtrat das Gefühl, dass dort die innerstädtische Perspektive viel stärker gewichtet ist. Also wir als Stadtrat im Rathaus oft von Stadtinneren nachdenken. Und gibt es da einen Zusammenhang, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner am Stadtrand Münchens nicht ganz so gesehen oder gesehen werden wie zentrumsnahe Bewohner?
Im Zusammenhang ist gut gesagt. Wir nennen scherzhaft den Stadtrat immer Innenstadtrat. Und wir sagen, die Rathausperspektive geht bis zum Altstadtring. Und was weiter draußen passiert, das ist erstmal lässliche Sünde, wenn man das nicht weiß. Wenn man da vielleicht noch nicht mal dort war vor einer Entscheidung. Wir sind eigentlich der Meinung, dass der Planungsausschuss, ich weiß, das würde viel Reisen bedeuten, der müsste eigentlich, bevor er eine Entscheidung trifft, erstmal dahin, wo die Betroffenheit mit der Entscheidung ist und müsste dort zumindest mit Abgesandten vertreten sein. Aber besser mal eine Reise dahin. Man kann ja auch reisen nach Wien, nach Basel, nach Hamburg. Warum macht der Planungsausschuss nicht eine Reise nach Solln, nach Aubing, nach Feldmoching? Die Reisen würden ihm auch was bringen, wenn er sich dort mal vielleicht mit denen, die vor Ort engagiert sind, im vorpolitischen Raum mal auseinandersetzen würde. So müssen immer die nach innen kommen, in die Innenstadt, ins Rathaus und müssen versuchen zu erklären, ohne dass ein Bild im Kopf entsteht. Das muss man versuchen, das Bild herbeizuführen, weil keiner ein Bild hat, wie eigentlich die Sollner Felder aussehen.
Oder das Thema Verkehr.
Oder das Thema Verkehr.
Beim Verkehr habe ich das Gefühl, dass wir 10-mal so häufig über die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt reden, über eine Fußgängerzone im Tal, statt darüber zu reden, wie wir die 400.000 Einpendler, die jeden Tag nach München kommen, am Stadtrand sinnvoll abfangen und sie auf umweltfreundliche Verkehrsmittel legen oder vielleicht auch den Pendlerverkehr entgegenwirken. Das kommt in den Köpfen des Stadtrats wohl nicht vor, was da am Stadtrand passiert.
Ja, kann ich das Beispiel aus dem 22. Stadtbezirk bringen, in dem ein Verkehrskonzept für den 22. Stadtbezirk entwickelt wird, in dem dann von Zielzahl 25, also im Modalsplit 25% MIV ausgegangen wird. Man muss dazu sagen, heute sind es 47%. Man spricht dann von Radwegen, in gewachsenen Vierteln, die im Innenbereich denkmalgeschützt sind. Wo sind dann die Radwege? Von Autobahnanschlüssen über Ökokonto an die A8, wo ich sage, Entschuldigung, ist das jetzt ein Konzept oder hat da jemand nur mal was zusammengeschrieben, damit der Stadtrat irgendetwas vorgelegt kriegt? Also Aussagen, wie man mit dem Einpendlerverkehr, der hier über die B2 reinkommt oder der aus Puchheim reinkommt oder der aus Gröbenzell, Olching reinkommt, also aus dem gesamten Westen, wie man damit umgeht, ja, den leiten wir dann über das Ökokonto auf die A8 ab. Die ist ja noch, Moment, A8, aufnahmefähig, Verdi-Straße. Also Die Konzepte sind keine echten Konzepte. Sie bieten in Wirklichkeit keine Lösungen an, sondern das sind Scheinlösungen, die dort gebracht werden. Auch dort können Sie diskutieren, so viel Sie wollen. Es wird einfach darauf beharrt, das kann man machen. Und wenn Sie dann das Endergebnis fragen, jetzt, ich bleibe mal beim 22. Der Stadtbezirk wächst von ursprünglich 40.000 Einwohner auf circa 90.000. Manche reden, wenn die Nachverdichtung in den bestehenden Wohnvierteln dazukommt, fast 100.000 Einwohner. Man spricht davon, der Verkehr wird sich bis 2035 um 50%, also der MIV wird sich um 50% erhöhen. Und mit allen Maßnahmen, die in dem Verkehrskonzept 22 angeführt sind, wird er um 10% reduziert. Also es steigert sich nur um 40% der MIV. Ist das ein Verkehrskonzept? Gute Frage. Die S-Bahnen sind voll. Für Freiham gibt es bis heute keine Finanzierung der U-Bahn. Gehört alles in dieses Verkehrskonzept, ist nämlich die Grundlage. Also man sagt, die U-Bahn ist ja dann da. Vergisst aber dabei, dass in Freiham auch gleichzeitig 15.000 Arbeitsplätze entstehen, neben den 30.000 Neueinwohnern.
15.000 Arbeitsplätze, 30.000 Neubewohner, das ist ein Verhältnis, das geht mir zunächst einmal nicht in den Kopf. Wir haben ja in München einen Mangel an Wohnungen, eher zu viele Arbeitsplätze, sonst hätten wir nicht 400.000 Einpendler. Und jetzt haben wir wieder ein Verhältnis 15.000 zu 30.000. Das zementiert dieses Missverhältnis, verstärkt vielleicht dieses Missverhältnis sogar an der Stelle. Ist das ein Thema, Arbeitsplätze schaffen, Gewerbegebiete schaffen? Ist das auch ein Thema für die BMBI, dass sie sagt, da haben wir eigentlich zu viel?
Wenn wir jetzt fragen, Gewerbegebiete zu schaffen, größtenteils sind die Gewerbegebiete da. Also jetzt wieder im 22. Freiham Süd ist da. Die Frage ist ja, wenn ich diese Arbeitsplätze dort schaffe, sind das Arbeitsplätze, die aus der Innenstadt an den Stadtrand kommen? Sind es neue Arbeitsplätze? Kann ich nur sagen, teils, teils. Man hat dort ein großer Bau entsteht an der Bodenseestraße. Der war vorher der Eigentümer an der Kaflerstraße. Er vergrößert sich, stellt einen Neubau dorthin. Zählt natürlich als Arbeitsplätze in Freiham dazu. Also man muss da sehr differenziert rangehen. Die grundlegende Problematik ist, dass wir dort die verkehrliche Erschließung für den ÖPNV nicht vor allen Baumaßnahmen gemacht haben. Dass wir jetzt einen Reparaturbetrieb laufen haben. Dass wir über Expressbusse nachdenken, die überhaupt weder die MVG haben will, noch sie in der Straßenverkehrsordnung vorgesehen sind. Nämlich Expressbusse über eine Autobahn zur U-Bahn, weil man die U-Bahn ja nicht, ja, man hat sie einfach nicht geplant. Man hatte eine Straßenbahn geplant, hat dann die Straßenbahn per Stadtratsbeschluss gekippt zugunsten einer U-Bahn. So, und jetzt ist gar nichts da erstmal. Die S-Bahn, die S8 ist voll. Das ist die Flughafen-S-Bahn, die im Süden fährt. Die S4 selbst ist voll, sollte längst ausgebaut sein. Man weiß bis heute nicht, ob drei- oder viergleisig. Also es gibt keine Planfeststellung, es gibt keine Grundlage, gibt keine Finanzierung, aber wir bauen weiter. Und da haben wir den Knackepunkt. Wir zäumen das Pferd von hinten auf und bringen 30.000 Leute vor Ort, 15.000 Arbeitsplätze vor Ort. Aber wie die sich dann bewegen sollen, die Stadt der kurzen Wege, finde ich nett. Die wohnen wahrscheinlich dann alle, die 30.000 arbeiten dann alle. Geht nicht, funktioniert nicht. Also es ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht immer das gleiche Problem. Statt zuerst mal sich über die Infrastruktur, schafft die das eigentlich noch, ist das alles da, etc. Nicht nur zu planen, sondern auch vorzubereiten, zu bauen, werden einfach Wohnungen gebaut. Als ich 79 nach München kam, wie habe ich eine Wohnung gefunden? Indem ich in der Zeitung jeden Abend in der Süddeutschen geguckt habe, wenn sie rausgekommen ist. Ich glaube, das war Donnerstagabend am Stachus, die Verkäufer gestürmt, schnell ans Telefon. Und nach 3 Monaten hatte ich dann endlich eine Bude. Nachdem ich vorher, also es war damals schon so, will ich damit nur sagen. Es war 1979 schon so. Es war 85 so. Wenn wir so weitermachen, dann wird es auch 2020, 2030, 2040, es wird nie enden. Also wenn wir weiter München attraktivieren, wenn wir weiter Gewerbe anziehen, wenn wir weiter mit großen Aktivitäten auf den Messen unterwegs sind, um Gewerbe anzusiedeln, werden wir nie genügend Wohnungen haben. Es wird nicht reichen. Never ever.
Ja, da sagst du was Richtiges. Wenn man alte Zeitungen studiert, selbst aus dem 19. Jahrhundert gab es in München schon immer ein Wohnungsproblem, weil diese Stadt halt einfach schon immer attraktiv war. Und umso attraktiver man sie macht, das ist ein ganz natürliches, menschliches, nicht Problem, sondern Bedürfnis, dann wollen alle hierher ziehen. Und das ist genau die Problematik. Aber jetzt habe ich noch eine andere Frage an dich, und zwar, du hast am Anfang mal Bürgerbeteiligungen angesprochen. Das wird ja hier im Rathaus, zumindest in den Vorlagen, ganz groß geschrieben. Bürgerbeteiligung ist ja das Zauberwort der letzten Jahre gewesen. Und wenn man bei so einer Bürgerbeteiligung mal dabei war, dann klingt das am Anfang ja immer als ganz toll, und man gibt es dann so Planspiele und die Bürger werden befragt und es geht oft über Tage hinweg und viel Zeit investiert auch vor den Bürgerinnen und Bürgern. Aber dann im Endeffekt immer in der Stadtrat, wenn die Entscheidung dann ansteht, dann sind diese Bürgerbeteiligungsverfahren oftmals nur ganz auf den letzten Seiten dieser Vorlagen und werden so gut wie gar nicht berücksichtigt. Wie sind da eure Erfahrungen damit, mit diesem Bürgerbeteiligungsverfahren, und was denkt ihr so drüber?
Bürgerbeteiligung, wenn man in unseren Flyer reinschaut, dann steht da statt Bürgerplacebo. Aus unserer Sicht ist das, was unter Bürgerbeteiligung verkauft wird, häufig nichts anderes als Bürgerberuhigung. Das heißt, man kriegt etwas an die Hand als Bürger. Meistens sind es Kleberchen oder Kärtchen, die an irgendwelche Pinnwände müssen. Und danach gibt es eine Dokumentation, die nett ist, aber die keinen danach mehr interessiert. Oft sind die Planungsverfahren auch so langwierig, dass die Themen, die 2016 besprochen wurden in einer Bürgerbeteiligung, 2024 längst überholt sind. Das heißt, diese permanente Bürgerbeteiligung, die findet eigentlich nicht statt. Und ganz ehrlich, ich lese ja auch Stadtratsvorlagen. Und meine Kolleginnen oder MitstreiterInnen lesen auch Stadtratsvorlagen. Und wenn sie dann lesen, was die Verwaltung dann zu den jeweiligen Anliegen der Bürger, es ist ja auch die Bürgerversammlung als solche ein Thema, was sie dazu schreibt, dann ist es eigentlich relativ klar, was eine Bürgerbeteiligung ist. Es gibt quasi so ein Alibi, wir haben es ja gemacht, aber aus Abwägungsgründen müssen wir leider 90% dessen, was die Bürger wollen, ablehnen. Wir fahren, und das ist genau das, was die Bürger dann aber auch fühlen und was sie auch wahrnehmen, nämlich du kannst machen, was du willst, zum Schluss macht die Verwaltung, was sie will und schlägt dem Stadtrat vor, was er will. Und wenn du nicht direkt auf den Stadtrat Einfluss nimmst, dann hast du keinen Einfluss.
Ja, das sehe ich genauso. Und ich glaube, viel der Politikverdrossenheit auch in München kommt von diesen Bürgerbeteiligungsverfahren, wo dann die Leute nach Monaten oder nach Jahren feststellen, alles, was sie erarbeitet haben mit viel Fleiß und Enthusiasmus, da kam eigentlich gar nichts dabei rum, sondern wird eher ignoriert. Und ich glaube, dass es für die Menschen überhaupt das Schlimmste ist, dass ihre Meinung dann einfach ignoriert wird. Man beschäftigt sie, aber im Endeffekt ist es einem dann wurscht. Aber du sagst richtig, die Einflussnahme in die Politik. Und da seid ihr sehr aktiv unterwegs mit vielen Themen, Hochhausbegehren etc. Seid überall mit dabei, Grünflächenbegehren, habt sehr gute Stellungnahmen verfasst. Gibt es eigentlich Bestrebungen auf eurer Seite bei der Kommunalwahl, selber mal aktiv zu werden und eine Liste aufzustellen oder gezielt Mitglieder von euch, von Bürgerinitiativen, dann auf den Parteilisten unterzubringen? Weil das Wichtigste ist ja dann doch, hier im Stadtrat, im Plenum zu sitzen und die Hand zu heben an der richtigen Stelle.
Gedanken ja, fertige Gedanken nein, erste Erwägungen ja, Ergebnisse nein. Es streiten immer zwei Dinge miteinander, nämlich sobald du für eine Partei irgendwo bist, bist du auch Teil der Partei und bist auch der Parteiraison letztendlich oder ordnest dich der Parteiraison unter. Und das ist ziemlich schwierig an manchen Stellen. Ich kenne aber auch Beispiele, wo die Parteiraison das eine ist, aber der freie Wille trotzdem noch da ist. Also es sind einfach Dinge, die gären, aber die nicht entschieden sind.
Ja, es sei denn, noch 2 Jahre hin. Also ich kenne eine Fraktion hier im Münchner Rathaus, wo die Parteiraison sehr klein geschrieben wird. Das ist diese hier. Das kann ich jetzt sagen, weil der Tobi Ruf direkt neben mir sitzt. Aber es ist tatsächlich so. Und weil du ja vorher gesagt hast, also du hast sehr viele aus unterschiedlichen Parteien, die Mitglieder bei dir in der BMBI. Ich hoffe, dass dann, ich kenne ja die auch, es sind sehr vernünftige Leute dabei, dass die, sollten sie dann für ein Amt hier kandidieren, dann ihre freie Meinung auch weiter behalten und sich von dieser Parteiraison nicht niederbügeln zu lassen. Gerade in großen Fraktionen, und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist es sehr schwierig. Ja.
Ich hätte noch mal was dazu, gerade zum Thema Parteiraison. Du hast gesagt, 90% der Sachen, der Ideen, die so auf Bürgerbeteiligungsforen entwickelt werden, werden dann einfach abgewogen, weggestimmt im Stadtrat. Ja, welche Interessen werden denn dann im Stadtrat vertreten? Was sind denn die 90%? Man kann sich's ja fast nicht erklären.
Jetzt kommt es wieder darauf an, um was es sich sachlich handelt. Wir sind ja im Wesentlichen involviert in Thema Verkehr, in Thema Bauen, in Thema Grünflächennutzung etc. Und da hat man leider den Eindruck, dass die Weiterentwicklung der Stadt, Weiterentwicklung heißt, man möchte schöne Projekte machen, große Wettbewerbe machen, möchte nach außen reüssieren als moderne Stadt. Dieses steht über allem. Also wir werden ganz klar und ganz offen gesprochen, wir werden hier geleitet von dem Gedanken des Stadtweiterbauens und wir werden geleitet von dem Gedanken, wir wollen die großen Europäischen, wir wollen die Wettbewerbe, wir wollen die großen Architekten, wir wollen, also für mich ist das alles nicht mehr im Lot, was da mit den Planungen läuft, weil es nichts mit den Bürgern zu tun hat, die da sind.
Kann es sein, dass man dann München nicht mehr als Heimat begreift, sondern sich orientiert an den Metropolen der Welt?
Wenn ich mir anschaue, wenn dann Vergleiche gezogen werden zwischen München und London. Also ich kann nur sagen, ich hatte einen Dienstsitz in London. Ich hatte einen Dienstsitz in Paris. Ich würde deutlich München, London und Paris unterscheiden wollen. Weil wenn wir über diese Städte reden, dann reden wir über Kernstädte und die großen Konglomerate aus verschiedensten Städten, die da zusammenkommen. Dann müssen wir München aber ganz anders denken. Dann müssen wir nämlich Germering mitdenken. Dann müssen wir Dachau mitdenken. Dann müssen wir Fürstenfeldbruck mitdenken. Dann müssen wir Ottobrunn mitdenken. Das ist dann alles, muss alles mitgedacht werden. Dann kommen wir auf solche Dimensionen. Solange wir aber München als München, mir san mir, denken, brauchen wir uns mit den Städten nicht vergleichen. Und ganz ehrlich, ob ich unbedingt in London, ich rede jetzt nicht von einem Außenbezirk, sondern in London leben möchte, weiß ich nicht. Und ich hatte Kollegen, die haben lieber in den Midlands gewohnt, als in London zu wohnen. Die sind tatsächlich, spätestens wenn sie Familie hatten, sind sie 2 Tage in die Pension in London gezogen für die Präsenzzeit. Wir haben schon sehr früh angefangen mit Homeoffice. Oder sie waren eh in der Weltgeschichte unterwegs, aber kaum einer hat in London gewohnt. Also wir müssen da vielleicht mal uns nach draußen begeben als Stadträte, müssen mal eine Zeit lang in solchen Städten verbringen, damit wir mal den Unterschied erleben zwischen München, der Weltstadt mit Herz, und echten Metropolen. Wir reden hier dann über die Metropolregion, da müssen wir uns ganz anders aufstellen, wenn wir da Beispiele nehmen wollen.
Naja, und ich finde auch das Besondere an München, oder eigentlich hat ja jede Stadt etwas Besonderes, und viele Bürgerinitiativen ziehen ja auch sozusagen in den Kampf, um eben das Besondere an der Stadt zu bewahren. Und das habe ich tatsächlich das Gefühl, dass das im Stadtrat oftmals eben nicht so ankommt. Also zum Beispiel, wenn wir das Botanikum in Moosach anschauen, das ist ein Ort, der wirklich einzigartig ist, der gewachsen ist, und das kann man nicht einfach nachbauen. Und deswegen finde ich, dass das eben, dass München sich eigentlich weder verstecken müsste, noch vergleichen mit anderen Städten. Aber ich habe noch einen Punkt, von dem ich ausgehe, dass er stimmt. Wenn er nicht stimmt, schneiden wir ihn raus. Ist es nicht so, dass die Bürgerbeteiligung meistens von den Investoren finanziert wird zumindest, beziehungsweise vergeben wird, die das Bauvorhaben vorantreiben wollen? Was ja zumindest den Schluss nahelegen würde, dass es natürlich um die Interessen der Investoren geht bei der Bürgerbeteiligung und die natürlich nicht daran interessiert sind, dass alle Bürger ihre Interessen und Ideen einbringen können, sondern daran, dass der Profit eben gemehrt werden soll.
Ich würde da gerne die Sicht etwas weiten. Wie viele Investoren haben wir denn derzeit? Die Stadt München kauft mit Zweckverbänden den Grund und ist der Investor. Das heißt, die Stadt München, wenn ich jetzt wieder in den 22. schaue, den ich am besten kenne, da ist die Stadt München der Investor. Sie hat das Gelände gekauft, über den Zweckverband, noch nicht ganz. Sie ist 72% am Zweckverband beteiligt. Sie ist der Investor.
Ja, im 22. Stadtbezirk auf jeden Fall. Ich habe jetzt zum Beispiel an den E-Garten gedacht, in Lerchenau, oder an die Paketposthalle. Großmarkthalle ist zufällig überall der gleiche Investor.
Ja, nur der Investor jetzt, wenn wir wieder die beiden Projekte nehmen. Das ist ja wieder was ganz was anderes. Nämlich erstens, wir reden hier über Projekte, die die Stadt selbst gar nicht stemmen kann. Sie braucht jemand. Sieht man jetzt auch bei der ganzen Gasteig-Diskussion. Wenn dann nicht ein Investor einsteigt, wie er auch immer einsteigt, dann ist die Stadt ja gar nicht in der Lage, diese Gelände zu entwickeln.
Und wiederum beim E-Garten bleibend, muss man denn alle Gebiete in der Stadt entwickeln? Also ich finde, der E-Garten gehört wirklich zu den gehörte wirklich zu den letzten Juwelen innerhalb von München, wo wir eigentlich uns gegen jegliche Entwicklung ausgesprochen haben, weil das eben so einzigartig, schön und eben auch ökologisch wertvoll ist. Aber der Tobi kann was dazu sagen.
Vielleicht einfach mal eine Empfehlung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wartet noch 2 Wochen und macht mal eine Tour durch den E-Garten. Da fängt es jetzt richtig zum Blühen an, die Vögel zwitschern. Es ist ein verwunschenes Idyll mitten in der Stadt und doch irgendwie abseits. Und es wird platt gemacht von einem Investor. Und dieser Investor finanziert die Bürgerbeteiligung. Das wird ihm auferlegt, sonst kommt kein Bebauungsplan, aber er macht die Bürgerbeteiligung natürlich in seinem Interesse und sie geht mit sehr, sehr großer Sicherheit auch so aus, wie er es sich wünscht.
Ja, und jetzt gehen wir mal nach Osten, gehen wir in Richtung Dagelfing, da ist die Stadt wiederum derjenige, der die Bürgerbeteiligung laufen lässt. Der Eckgarten ist ein Beispiel, das man immer wieder anführen kann, weil innerstädtische Idyllen werden vernichtet, aber auch wiederum, warum sind die Investoren überhaupt zum Zug gekommen? Weil die Stadt damals das Gelände nicht gekauft hat. Und welche Investoren sind zum Zug gekommen? Und ich bin erstaunt, dass die Investoren bei der Sobon mitgemacht haben. Also da haben wir ja so eine Gemengelage und deshalb muss man, glaube ich, jedes einzelne Vorhaben muss man sich anschauen und muss sagen, also Eckgarten wäre ein No-Go gewesen oder hätte ein No-Go gewesen sein müssen. Nachdem die Post vom Paketpostareal abzieht, ist das Paketpostareal bestmöglich zu entwickeln für die Stadt. So, was das immer sein wird, weiß ich nicht. Aber dass man es in die Hand eines Investors gibt und der den ganzen Masterplan baut, ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist. Das Gleiche macht man jetzt wieder beim Großmarkt. Man gibt das Ganze wieder in eine Hand eines Investors. Und ich frage mich, wie viel Kapital kann der Investor noch zusammenbringen? Oder wie lange wird man das noch hin und her schieben? Weil die Bedingungen sind andere geworden. Wird da überhaupt was draus? Oder erleben wir das Gleiche, was wir beim Gasteig erlebt haben, dass über Jahre, demnächst Jahrzehnte, nichts geht, weil die Konzepte, die man sich im, wer auch immer ausgedacht hat, aber im Stadtrat beschlossen, weil die einfach nicht ziehen. So, also für mich ist es ganz wichtig, dass wir jedes Vorhaben einzeln angucken. Die SEM Nordost zum Beispiel ist für mich etwas, wo ich sage, Entschuldigung, wir wollen auf der einen Seite Nahversorgung, auf der anderen Seite machen wir alles kaputt. Nord, kommen wir auf das Gleiche. Dann gehen wir, wir haben das mal auf die Karte gelegt, dann können wir anfangen beim Landschaftspark West. Glücklicherweise haben wir den ja einigermaßen rausgekriegt aus dieser Bauwut. Dann gehen wir weiter in Richtung Solln, Sollner Felder, Fürstenried. Da haben wir in Fürstenried die massive Verdichtung und haben dann bei den Sollner Feldern schon wieder ein Grüngürtelteil, das vernichtet werden soll. Dann gehen wir weiter Richtung Unterhaching. Das alpine Pumpen da unten, die Baupläne in dem Hachinger Tal. Dann marschieren wir weiter um München rum und kommen in Dagelfing an. Riem, Dagelfing.
Vorher noch der Truderinger
Vorher Acker. Noch der Truderinger.
Oder das Landschaftsschutzgebiet an der, kommt mir der Name gerade nicht, Fauststraße, genau.
Die sind ja auch also bei uns dabei.
Also rundherum, man könnte diese Projekte, diese unsäglichen, wie eine Perlenkette um die Stadt. Ja,
man nehme mal den Step 2040, weil auf den kann man das alles drauf projizieren und dann sieht man, die Stadt ist dabei, sich selbst umzubringen. Die Stadt München plant Selbstmord.
Ja, und vielleicht, um das nochmal auszuführen, mit was man das Wort Selbstmord hinterlegen kann. Wir haben einen gegenwärtigen Klimawandel, der hat im letzten Jahr weltweit 1,5 Grad erreicht. Wir rechnen im besten Fall noch, dass man vielleicht 2 Grad einhalten kann. Höchstwahrscheinlich kommt es viel schlimmer, aber auf die 2-3 Grad weltweiten Klimawandel kommen nochmal 2 Grad innerstädtisches Klima dazu, weil wir so dicht bauen, weil wir so versiegelt sind. Und wenn wir dann noch unsere Baumbestände verlieren und unsere Grünanlagen verlieren, weil sie in diesem innerstädtischen Klima nicht mehr zurechtkommen, weil sie in einem Klima, das wir sonst im Neapel vielleicht haben, nicht mehr zurechtkommen, dem nicht angepasst genug sind, dann bekommen wir hier ganz schnell binnen weniger Jahre katastrophale Zustände.
Ja, und wir sagen eben, wir wollen kein Katastrophenszenario entwickeln, sondern wir sind einfach der Meinung, schaut euch bitte mal an, wo sind versiegelte Flächen, die ich in der Stadt aufbrechen kann? Wo sind einstöckige Gebäude, die ich aufstocken kann? Wo ist also Potenzial in der Stadt? Ich hatte dieses auch schon mit der Stadtbaurätin diskutiert und da wird aber dann auch klar, wo das große Problem liegt. Weil da muss ich sehr kleinteilig arbeiten. Da muss ich mit einzelnen Eigentümern arbeiten. Weil, was die meisten ja nicht wissen, wenn Aldi drin, wenn Aldi draufsteht, heißt es ja nicht, dass dem Aldi das Gebäude gehört. Wenn Lidl draufsteht, heißt es nicht, dass das Gebäude dem Lidl gehört. Das heißt also, es ist ein viel kleinteiligeres Arbeiten nötig. Man muss wirklich dann auch mal überlegen, ob man davon abweicht, keine Bebauungspläne mehr zu machen in Bestandsquartieren. Das heißt, ich muss eigentlich die Stadt erstmal aufarbeiten, bevor ich die Grünflächen angreife. Und da geht keiner ran, weil, Entschuldigung, meine Sicht, aber das ist jetzt wirklich meine persönliche Sicht, da ist kein Blumentopf zu gewinnen mit Wettbewerben. Da kann ich nicht reüssieren mit Europas größtem Baugebiet. Das wird schwierig, sondern das ist Arbeit. Das ist echte Arbeit.
Ja, und dann hätte ich am Ende des Gesprächs auch noch die Frage, weil wir oft von Bürgerinnen und Bürgern angeschrieben werden, wenn man ein Thema hat bei sich vor Ort und vielleicht auch die Nachbarn und andere Bekannte hat, die das auch ähnlich sehen und man möchte eine Bürgerinitiative gründen. Was sind da die Schritte, die man beachten muss?
Das kann ich ganz einfach beantworten, weil bei mir liegt gerade der Entwurf einer Broschüre für Bürgerinitiativen. Was muss ich tun, wenn ich eine Bürgerinitiative gründen will? Die ist gerade in Arbeit und die wird bis zum Sommer fertig sein und wird bei uns ganz normal auf der Website zur Verfügung stehen.
Okay, dann ist das schon mal angeteasert. Was sind denn die nächsten großen Projekte, die Sie vorantreiben wollen, außer dem Flyer?
Also das Nächste, was wir anstreben, ist ganz eindeutig, dass wir die Klagebefugnis bekommen wollen. Das heißt, Wir sind dabei, da wir meinen, an manchen Ecken geht es nicht anders. Da muss man anwaltlich und gerichtlich vorgehen, zumindest dass die Drohgebärde möglich sein, sind wir dabei, alles zu tun, damit wir diese Klagebefugnis nach dem bayerischen Umweltrecht bekommen. Das wird möglich sein, wir müssen mindestens 3 Jahre bestehen. Das ist im November der Fall und wir bereiten uns jetzt darauf vor. Das ist jetzt, weil man muss immer sehen, der BMBI ist immer der Unterstützer für seine Initiativen. Es ist Dach für die Initiativen. Das heißt, was wir tun, ist eigentlich immer das, was den Initiativen nützt. Es gibt keinen Selbstzweck. Es ist immer das, was den Initiativen oder Vereinen, manche sind ja als Vereine organisiert, nützt. Das ist unsere Aufgabe. Und deshalb, im Vorstand sind ja auch wieder Leute, die im Vorstand von Vereinen sitzen oder von Initiativen sitzen. Das heißt, wir bringen ja eigentlich den Sachverstand von der Basis in den BMBI und wissen, wo es klemmt.
Wenn jetzt jemand mit euch Kontakt aufnehmen will, wie macht er das? Wo findet man euch?
Er geht auf die Website.
Und die heißt?
BMBI.bayern.
Die verlinken wir auch sicher noch in der Infobox.
Dann darf ich zum Schluss euch einfach danken für euer Engagement und viel Erfolg wünschen im Kampf für eine lebenswerte Stadt.
Und ich bedanke mich bei der ÖTP München Liste Fraktion, weil wir haben auch schon so manche Dinge gemeinsam in den Stadtrat gebracht. Und ich wünsche mir, das ist jetzt ein Wunsch des BMBI, dass wir weiter das offene Ohr für unsere Initiativen finden, um Dinge im Stadtrat anzutriggern.
Ja, super. Das sind doch gute Schlussworte. Wenn ihr noch Anregungen habt, dann schreibt uns wie immer gerne unter podcast@oedp-muenchen.de.
Und wir mögen Umlaute.
Danke.